Voll das Leben. Ein Podcast-Abenteuer mit Bianca und wechselnden Co-Hosts. In Staffel 2 könnt ihr wieder dabei sein, wenn wir ins Abenteuer geschickt werden und Menschen begegnen bei dem sie es am meisten spüren, das Leben. Wir begegnen Menschen, die wir nicht oder kaum kennen und verbringen einige Stunden Zeit mit ihnen und tauchen ein in das, was es für sie bedeutet, lebendig zu sein, Sinn zu spüren, voll das Leben. Heute mit Schauspieler Leon Häder.
Hallo und herzlich willkommen zu meinem Abenteuer. Ich laufe gerade die Bürgermeister-Smith-Straße lang und zwar habe ich eine SMS bekommen auf meinem uralten Telefon von Bianca. Lieber Leon, aus der Tür raus dem Bürgermeister folgen. Da habe ich natürlich direkt analysiert, das wird wohl die Bürgermeister-Smith-Straße sein, Richtung Theater. Findest du auf der linken Seite in der dreistelligen Schnapszahl, da war bei mir dann schon vorbei, da dachte ich schon, das finde ich nie, den richtigen Ton. Und ich habe erst gedacht, das ist vielleicht irgendwas mit Musik. Es wird hier kalt sein oder auch sehr heiß, je nachdem, viel Spaß. Und dann habe ich gedacht, naja, läufst du einfach mal los. Und jetzt bin ich ein paar Meter gelaufen und dann ist es mir natürlich eingefallen, dass Christina, die kenne ich so über Ecken, die ist beim Theater ab und zu mal dabei, hier ihren Laden hat. Und das ist, ich glaube, das heißt Formschön oder so heißt der Laden, glaube ich. Und da nehme ich euch jetzt mit hin. Ich bin ganz gespannt. Ich sollte mich warm anziehen. Ich habe gedacht, es geht irgendwie raus auf den Bauernhof oder irgendwas. Ich habe hier so kaputte Jeans, meine Laufschuhe, die ich in die Waschmaschine schmeißen kann, mein Stirnband um und meinen heißen Tee eingepackt. Ja, guck mal, und da sehe ich sie schon arbeiten. Durch die Scheibe wird da modelliert. Dann gehe ich mal rein. Ah, hallo Christina. Oh, ja, ist das warm bei dir?
Ich kriege 16 Grad.
Ja, guck mal, ich sollte mich warm anziehen. Ja. Schau mich mal an, ich dachte, ich gehe irgendwie auf den Bauernhof oder so für 3 Stunden nach draußen. Aber das ist ja wirklich herrlich. Ich habe heißen Tee dabei. Ich dachte, jetzt wird.
Du, ich habe auch schon Wasser aufgesetzt.
Guck mal.
Also, ich würde dir auch einen schönen Spaß machen.
Ah. Okay, Leon, warst du jetzt zum ersten Mal bei Christina im Laden?
Ja. Ich fahre tatsächlich auf dem Weg zur Arbeit häufig vorbei und wir grüßen uns ab und zu, aber ich war noch nie drin.
Mhm, okay. Und du kanntest sie aber so ein bisschen vom Theater?
Ja, bei Premierenfeiern, genau so. So 5, 6 Sätze vielleicht gequatscht bis jetzt.
Mhm, verstehe. Und du hast aus meiner kleinen SMS-Botschaft, aus dem Rätsel, aber ganz gut ableiten können, dass es sich nicht um den akustischen, sondern um den irdenen Ton handelt?
Ja, man glaubt es kaum, da bin ich drauf gekommen.
Sehr gut, gut gemacht. Guter Rätsler, ich bin sehr schlecht im Rätseln und ich hoffe, ich bekomme keins vor meinem nächsten Abenteuer.
Du bekommst sowas von ein Rätsel.
Ja, ich hatte es befürchtet. Aber jetzt sind wir erst in deinem Abenteuer und jetzt hören wir uns mal an, wie es bei Christina so aussieht.
Das ist ein wunderschöner Raum hier. Also ganz, ganz viel Glas nach vorne, ist eine komplette Glasfront. Und vorne ist hier ganz säuberlich und ganz liebevoll dekoriert mit ganz, ganz vielen Schalen und kleinen Schälchen und so schöne Zipfelmützen aus Ton, wo so der, wie heißen die Dinger, die Teelichter drin stehen können. Oh, jetzt wird hier von draußen geguckt gerade.
Ja, du bist in meiner Töpferwerkstatt, klein, fein, aber übersichtlich. Also wie du siehst, teilt sich der gesamte Bereich in den Verkaufsbereich, wo jetzt alles schon sehr schön und weihnachtlich dekoriert ist. Mhm. Und mein Werkstattbereich, der offen einsehbar ist, weil ich einfach möchte, dass die Leute das Handwerk sehen. Dass sie wirklich dabei sein können, wenn eben die Lieblingstasse oder die Lieblingsschale entsteht.
Geil.
Ja. Und entsprechend mache ich dann hier auch Maßanfertigung, also das, was die Leute sich wünschen.
Das heißt, ich komme rein, ich sage, ich hätte gerne eine Schale für meine Mami.
Genau.
Dann beschreibe ich, wofür die ist. Also für Äpfel und Bananen oder so, wie groß ich die gerne hätte. Und
genau.
Und was für eine Farbe oder was für ein Muster oder was für eine Glasur oder was du da...
Genau, das heißt Glasur, ja, von ja, verglasen.
Ja.
Und also eingeschränkt bin ich in den Farben halt schon so, wie es hier steht, weil ich Steinzeugkeramik nehme. Das heißt, die befinden sich im Hochtemperaturbereich. Und da gibt es viele von diesen Effektglasuren, was du jetzt so bei Instagram oder so siehst, das, halt, das geht nicht in diesem Hochtemperaturbereich. Aber dafür ist die Qualität einfach besser, wenn man Steinzeug brennt.
Mhm.
Weil das kann halt in Spülmaschine, in der Mikrowelle, in den Ofen.
Sehr gut.
Ja. Aber der Trend ist natürlich heutzutage alles zum selber machen, selber bemalen und so. Aber ich bin halt noch ja, so das alte Handwerk in dem Sinn. Darum eher Kunsthandwerkerin als jetzt Künstlerin und auch mehr Kunsthandwerkerin als Handwerkerin.
Und dann habe ich sie gefragt, wie sie zur Töpferei gekommen ist.
Ich habe 2009 den Mediengestalter beendet.
Da bist du nach der
Schule. Also Mediendesign, genau. Dann habe ich erstmal als Mediendesigner gearbeitet.
Was hast du wo getan?
In Rostock noch.
In Rostock. Da kommst du auch her?
Ja, so ungefähr. Also ja. Aufgewachsen bin ich auf Usedom und dann geil. Nach Rostock.
Wow.
Ja, also auf Usedom gibt es halt nur Hotel und Gastronomie. Meine Mutter ist Köchin, also war klar, das will ich nicht machen. Ich habe meine halbe Kindheit in irgendwelchen Küchen oder so verbracht und gekellnert und oder in der Küche mitgeholfen und geschnibbelt und dekoriert. So. Aber ich wusste, das will ich nicht. Auch
wie
die Arbeitszeiten.
Wie viele sind das
da? Oh Gott, so ein Dorf. Ich glaube, wir hatten ganze 3000 Einwohner. Und im Sommer dann, wenn die Touristen kommen, hast du plötzlich 6.000 bis 9.000 Menschen insgesamt.
Ja.
Das ist dann schon so ein, wo kommen die alle her?
Ja.
Aber wie gesagt, arbeitstechnisch halt nur Hotellerie, Gastronomie, das ist mir alles nichts. Genau, dann nach Rostock, die Ausbildung gemacht, dann eben gemerkt, okay, auch da, das ist eigentlich ein toller Job, aber es ist so den ganzen Tag am Computer und ich konnte halt schlecht abschalten. Ne? Ich, je nachdem, wo du warst, hattest du halt mal mehr Druck auf jeden Fall, also Druck immer. Und dann wollte ich, ne, war ich erst unglücklich, habe diese verschiedenen Jobs gemacht. Ich war ein halbes Jahr im Callcenter. Ich habe in der Pizzabude Pizzen belegt.
Da fängst du ja schon an eigentlich mit dem Teich. Aber belegt hast du.
Belegt?
Ja.
Ja. Dann eine Zeit lang auch so Reinigungsdienst mitgemacht. Also einfach irgendwas, um über die Runden zu kommen. Aber ich habe bei allen Sachen gemerkt, okay, das kann ich nicht lange machen, da gehe ich kaputt. Also genau. Und dann eben die Töpferausbildung gemacht und seitdem auch immer Jobs gefunden. Weil auch die Art der Bewerbung anders läuft. Klar, du kannst nur eine klassische Bewerbung schreiben, wenn du willst, aber meistens ist es so, du rufst irgendwo an oder du gehst irgendwo hin, fragst, braucht er jemanden? Dann setzt du dich da 2-3 Stunden hin, drehst was vor, was der gerne möchte oder die und dann sagen die, ja, passt oder passt nicht. Also es wird, da im Handwerk zählt wirklich einfach das, was du kannst und nicht das, was auf deinem Zeugnis steht. Ich hatte, nachdem ich die Ausbildung fertig hatte, habe ich erst Praktika gemacht in 2 anderen Töpferbetrieben, aber gar nicht so lange. Das war einmal auf Rügen und dann einmal in der Nähe von Rostock bei einem anderen Töpfer. Dann habe ich in Neukirch gearbeitet, in der Oberlausitz, 2 Jahre lang. Da habe ich in Dresden gewohnt und bin immer in die Oberlausitz gefahren. Und danach habe ich 2 Jahre in Meißen gearbeitet. Und genau, da hat es mir eigentlich am besten gefallen. Aber nicht in der Porzellanmanufaktur, sondern bei meiner ehemaligen Chefin. Ja, und dann war es aber so, dass eben mein Ex-Partner, also dass wir da, dass der da mit seiner Doktorarbeit dann alles fertig war, der hatte damals am Helmholtz-Institut gearbeitet, Doktorarbeit geschrieben und dann mussten wir gucken, wo geht's hin. Dann hat er hier am AKW Unterweser eine Stelle gekriegt als Ingenieur und die bauen das Ding ja gerade ab. Ja, und dann habe ich hier, weil hier einfach keine andere Töpferei war, in der ich hätte arbeiten können, aus der Not heraus mich sozusagen selbstständig gemacht. Ich habe passenderweise aber, als ich noch in Dresden gelebt habe, mir schon Bücher durchgelesen über Existenzgründung und Selbstständigkeit. Das heißt, eigentlich wusste ich schon, als ich herkam, was ich machen muss. Das heißt, ich bin nicht blond und blauäugig da irgendwie reingelaufen und habe gesagt, oh, ich mache mich mal eben selbstständig. Nee, nee. Und ich finde auch, wenn man sich selbstständig macht in so einem Nischengewerbe, dann muss, also das, was ich an Arbeit in der Werkstatt mache, das schüttle ich aus dem Ärmel. Das tut mir nicht weh, das kann ich im Schlaf. Du musst aber dort schnell und präzise sein. Weil alles andere frisst so viel Zeit, Abrechnung, Steuerkram, das musst du ja irgendwie wieder rausarbeiten können.
So, Leon, ich habe dich ja nicht nur zum Quatschen dahin geschickt, du solltest ja auch was machen. Seid ihr ans Tun gekommen?
Ja, wir haben uns den Ton genommen und den dann erstmal ordentlich verprügelt.
Verprügelt? Das klingt ja aggressiv.
Nein, wir haben den durchgeknetet. Das sogenannte Ochsenkopfkneten.
Ochsenkopfkneten? Aber es ist ja Ton, ne? Aber was hat es mit Ochsenkopf auf sich?
Ja, da kannst du jetzt mal reinhören.
Okay, das hören wir uns jetzt mal an.
Du wirst ja am Anfang erstmal kneten und ich erkläre was dazu und danach töpfern wir natürlich.
Geil. Abgefahren.
Der Ton kommt aus dem Tagebau, wird geknetet, wird auf der Scheibe getöpfert, wird weiterverarbeitet, sprich gehenkelt oder eben verziert, wird dann im Sprühbrand gebrannt, um die Porosität zu erhalten, wird dann glasiert, dann nochmal gebrannt, damit die Glasur eben verschmilzt mit dem Tonscherben und man das schöne Ergebnis hat, das man dann zu Hause nutzen kann unter den Bedingungen, die man zu Hause braucht.
Ja, also zwei Brände gibt es, die man... Ja,
okay. Ja, komm, dann legen wir mal los.
Warte, ich werde das mal mit. So. Also das, was wir machen, nennt sich Ochsenkopf kneten. Ich sehe daran nie den Ochsenkopf, aber wirst du dann sehen.
Ich mach dir einfach nach, oder was? Oder
du tust es erstmal. Ich mach's jetzt erstmal, dass du ein bisschen guckst und dann erkläre ich eigentlich, was genau ich mache.
Ah ja, okay.
Also du kannst ja schon mal beschreiben, was du siehst.
Ja. Vielleicht. Also Christina nimmt den Ton, knetet ihn quasi mit beiden Händen immer vorrollend einmal durch. Man kann sich das vorstellen. Wie so ein... Nein, ich sehe den Ochsenkopf. Natürlich sehe ich den Ochsenkopf.
Echt?
Aber
für
hallo.
Für mich ist das ein Elefant. Hier ist der Rüssel, da sind die Ohren.
Also, ich sehe jetzt im Grunde genommen ein Tonstück, was wie so ein Klumpen ist und wo man wie beim Kneten mit dem Pizzateig immer mit den Handballen reindrückt und oben dann so ein bisschen so Rundungen entstehen und dadurch gibt es ganz klar oben Ochsen... Was hat ein Ochsen? Was sind das da? Also so Ballen, ne?
Hörner, ja.
So Hörner, die ja dafür, die, genau. So okay. Kopfform. Naja, ich sehe das schon. Und
okay. Diese. Gar nicht so doll drücken und quetschen, weil was wir nicht wollen, ist, dass Luft eingeschlossen wird. Du siehst ja, die scheren sich bei mir eher raus. Ah. Man will, ja, wenn, dann Luft rauskneten.
Nicht reinkneten, ja, okay.
Genau, beim Pizzateig und beim Backen willst du viel Luft drin haben, das soll ja fluffig sein. Aha. Und beim Töpfern ist genau das Gegenteil. Denn wenn du eingeschlossene Luft in einem Gefäß hast, ne, geschlossen, und du fängst an, das zu erhitzen, dann dehnen sich ja die Luftteilchen aus und es platzt und zerbricht einfach.
Scheiße. Ja, okay.
Bis er explodiert.
Dann war es das mit dem Katzendampf.
Genau.
Okay, jetzt gilt das höchste Konzentration für den Katzendampf.
Genau, wenn du das eine Weile gemacht hast, also du machst diese Bewegung immer weiter, aber mit etwas weniger Druck auf die Ballen. Sondern, ne, es ist immer dieses gleiche Kneten, nur dass du hier dann weniger Kraft benutzt. Genau, sodass der ein bisschen rundlicher wird. Ja, das sieht sehr gut aus.
Haben das alle gehört?
So. Quasi die Masse von innen, also hier, quasi verkleinern und nach außen wegschieben.
Ja.
Ich habe einfach schon ein bisschen länger geübt, darum sieht das bei mir schon ein bisschen besser aus.
Ja, man sieht ungefähr, Christina macht so ungefähr 30 Handbewegungen, während ich eineinhalb mache ungefähr. Das ist ungefähr das, was hier passiert.
Irgendein großer japanischer Meister hat ja gesagt, wenn man irgendwas 10.000 Stunden macht, dann kann man das. Und
Ja.
Ich habe mir damals dann in der Töpferausbildung das mal ausgerechnet, wie viele Stunden am Tag ich halt töpfern müsste, damit das klappt. Und man kommt hin. Ich glaube, ich habe mir dann irgendwie so 3 oder 4 Jahre ausgerechnet dafür.
Ah, ja. Und die hast du wahrscheinlich auch schon.
Die habe ich schon lange drin.
Ja, und nachdem wir den Ton erstmal vorbereitet haben, womit ich schon wirklich an meine Kapazitäts- und Aufmerksamkeitsgrenzen kam, da wirklich die Dinge auf die richtige Weise zu tun oder mich dem anzunähern, ging es tatsächlich an die Scheibe und da wurde es wirklich kompliziert.
Und das ist dann das, was tatsächlich Töpfern heißt, richtig?
Ja.
Also eigentlich haben wir hier einen Aluminiumscheibenkopf, der eben hier über das Pedal steuerbar ist. Und drumherum ist eine Spritzwanne.
Die Spritzwanne, ja.
Genau, weil beim Töpfern einfach viel Schlicker entsteht. Und wenn man diese Wanne nicht hätte, dann spritzt man alles voll. Du siehst ja auch, wie der Ofen hier schon gesprenkelt ist. Wenn ich eben einen Töpferkurs habe oder mal Praktikanten, die sauen halt mehr rum als ich. Aber ansonsten kann ich auch ganz gut matschen. So. Im ersten Klumpen drehe ich jetzt einfach und erkläre noch gar nichts dazu. Ja. Beim zweiten erkläre ich dann schon mal die Schritte.
Super. Ich mache wieder so eine Bundesliga-Live-Übertragung. Wunderbar. Also, Christina nähert sich ihrem ersten Klumpen an, gibt ihm noch mal ein paar Klapser. Jawohl.
Liebevoll.
Haut ihn dann aber ganz ohne Liebe mitten auf die Scheibe drauf, gibt rechts ein bisschen Gas, nimmt sich ein wenig Wasser über die Schwämme und schmiert ihn jetzt richtig ein. Jetzt kommen beide Hände dazu. Es wird ein Klumpen in der Mitte. Er formt sich wie so ein Bienenstock, gibt sich hoch. Ich muss auch ein bisschen an den Penis denken, der da von oben wieder glatt gedrückt wird. Jetzt wird er doch wieder geformt nach oben, wieder nach unten abgelegt. Es sieht alles schon recht genackt und es sind natürlich wunderschöne, feine Bewegungen. Gleichbleibendes Tempo, ganz klar. Ich würde mal sagen, im Auto wäre diese Gaspedalstufe bei 50, 60 km/h hier auf der Platte. Dreht sich die Platte ganz gleichmäßig rum und es wird ein Loch reingedrückt von oben. Wir haben jetzt also wie so eine Aschenbecherform, leicht, aber alles ganz glatt, es wird immer wieder Wasser dazu genommen und die wird jetzt von innen weiter gedrückt, von innen nach außen weiter gedrückt. Es ist alles ganz gleichmäßig mit ruhigen Händen. Dreht sich die Scheibe und mit dem Zeigefinger, jetzt wird es nach oben hochgezogen. Also dieser Aschenbecher, der zuerst niedriger war, wird nach oben weiter hochgezogen. Die Wand ist etwa Zeigefinger dick und wird jetzt richtig hoch. Also jetzt sind wir bestimmt bei 20 cm hohen Außenwänden, die wir da haben. Es wird immer wieder Wasser dazugegeben. Die Scheibe wird gesäubert außen. Mit der Hand von innen nachgearbeitet. Das kann ich jetzt nicht ganz erkennen, was da von innen passiert. Es wird nochmal hochgezogen, nochmal weiter größer. Die Dicke der Wand wird, glaube ich, nochmal... Wow, das wird eine Vase, würde ich mal tippen. Das könnte eine Vase werden. Das sind so eine gute Hand, vielleicht hoch. Oh, das Tempo wurde kurz rausgenommen, wird jetzt wieder hinzugegeben. Mit dem Schwamm wird von innen gearbeitet, von außen nochmal gearbeitet. Es gibt einen kurzen Stopp. Jetzt gibt es was haben wir denn da jetzt?
Eine Töpferschiene.
Eine Töpfer was?
Eine Töpferschiene.
Eine Töpferschiene wird dazu genommen.
Sieht aus Holz.
Aus Holz. Eine Töpferschiene aus Holz. Das ist ja eine Töpferschiene aus Holz. Die macht dieses wunderbare Geräusch. Ich gehe mal näher ran, ohne dass ich Spritze abbekomme. Und damit gibt es jetzt eine glatte Kante, die quasi ist. Töpferholz, die Töpferschiene wird angelegt an diese Vase. Ich nenne sie jetzt mal Vase, mal gucken, was es am Ende wird. Christina nickt ganz vielversprechend dabei, also so falsch kann ich nicht liegen. Wird von außen quasi angelegt und dadurch gibt es eine ganz gerade Fläche, die hochgeht. Oben gibt es noch jetzt wird von außen, abgefahren. Jetzt wird von außen quasi reingedrückt und das Ganze bekommt wie so eine Flasche, so ein Flaschenhals, natürlich nicht ganz so dünn, weil die Vase soll wahrscheinlich ja auch noch ein paar Blumen fassen. Und es ist echt abgefahren. Es sind immer wieder, wenn von unten nach oben angelegt wird, also diese Schiene angelegt wird, dann verändert sich die Form komplett. Also wie so ein Bauch, wie so eine wellenförmige Bewegung, verändert sich die Dicke dieser Vase und wird jetzt rundlich. Also von diesem ganz Aschenbecher und dann doch schmalen, hohen Gefäß wird jetzt ein eher kugelförmige Vase, die nach oben hin geöffnet ist. Also es wurde immer wieder die Form, also was diese Vase für eine Formgeschichte hinter sich hat, das könnte man schon sagen, das ist formschön. Das kann man schon. Jetzt wird oben die Kante bearbeitet. Das hat man quasi wie so eine etwas dünnere Form oben, wo dann nochmal so ein Hals nach außen hinweg geht. Und diese Kante wurde jetzt gerade nochmal bearbeitet. Unten wird jetzt auch geguckt, glaube ich. Unten der Rand wurde angeschaut.
Jetzt wird abgeschnitten.
Oh. Ja, mit einem Draht
wurde quasi unten diese Vase jetzt vom Sockel, also von der Drehscheibe unten abgeschnitten. Und vor mir ist quasi eine Vase, die jetzt wahrscheinlich einen Tag steht und trocknen wird, bis sie dann von dir morgen weiter bearbeitet wird.
Man kann die dann einfach durchschneiden auch.
Jetzt ist sie durchgeschnitten worden.
Genau. Man kann.
Warum ist sie denn jetzt durchgeschnitten worden?
Um zu schauen, wie gut oder wie schlecht ich jetzt die Dicke vom Scherben gemacht habe. Gerade wenn ich jetzt eine Serie an Vasen drehe,
ja,
dann schneide ich ganz gerne mal die erste einfach durch und gucke, habe ich ausreichend viel Ton genommen, auch wenn ich jetzt eine bestimmte Höhe erreichen müsste.
Ja.
Weil die KundInnen möchten ja, dass es nicht zu dick und zu schwer ist.
Ja.
Aber andererseits darf es auch nicht zu dünn sein. Also gucke ich halt immer, gerade beim ersten Stück, wenn ich eine Serie drehe,
ja,
also, wie es ist. Und hier ist jetzt zum Beispiel der Boden ein bisschen zu dick.
Ja.
Hier die untere Kante ist noch schön, nach oben hin wird es ein bisschen dünn, aber das ist eigentlich alles noch
das im Rahmen. Das ist richtig, so ein Seziervorgang. Und zack, ist dieser Lehmklumpen einfach wieder rumsdibums in ihren Händen. Ich bin ein bisschen schockiert, ehrlich gesagt. Das ist ganz schön brutal. Mit einer Nüchternheit. Also... Ich betrete die Spielfläche. Oha.
Ja, dann gib mal Gas.
Ja, okay. Also ich mache jetzt Wasser oben drauf.
Genau. So. Und jetzt von der Seite her, die Hände so ein bisschen gegenüber und jetzt erstmal wirklich über die Handflächen arbeiten, das zusammenschieben. Das darf hier ein bisschen schneller sein. Mhm. Genau, und dann gehst du mit dem linken Daumengelenk drauf und drückst ihn ein bisschen runter. Dabei geht die rechte Hand so nach oben drauf und hilft da ein kleines bisschen. Hier darf keine Luft sein. Also gib mal ruhig ein bisschen Energie durch deine Hüfte ein. Also schieb mal deine Hüfte nach vorne.
Ja.
Die rechte holt wieder Wasser. Ja. Wir sehen eine Parade an Bauchtanz.
Ja, ja.
Der Klumpen wackelt.
Ja, ja.
Aber das gehört dazu. Genau, also erst flächig zusammendrücken, dass der nach oben wandert.
Ja, flächig heißt, ich habe hier den hier.
Die Handflächen.
Ja.
Die Scheibe darf aber nicht zu langsam sein, sonst kriegst du zu viel Reibung. Und du musst natürlich auch mal Wasser holen, damit das schon
flutscht. Ja.
So, und jetzt mit dem linken Daumenballen oben drüber. Links.
Links ist das andere links, ja.
Und die rechte Handballen hat oben drauf und das stützt. Und jetzt wirklich mal ein bisschen nach vorne und runter schießen. Das wäre, der soll jetzt...
Ah, ist echt hart, die nicht rein, Spannung.
Nicht mit so. Dem Daumen reindrücken.
Aha,
kein Trichter. Der soll ja so eine Kugelform werden. Ja, aber man braucht so ein bisschen Körperkraft und Spannung.
Boah.
Mal deine Hände dran.
Ja.
Also erstmal wieder die Einstützung hier links.
Ja. Boah.
So. Mhm. Also hier. Oder so. Und jetzt. Zack, da geht er hoch. So, jetzt hier Daumenball rauf und runter drücken.
Oh.
Wir haben ihn abgerissen.
Ah ja.
Passiert. Gehört dazu. Aber es geht schnell, ne?
Es ist Wahnsinn.
So, Leon, dieser erste Versuch ist ja kläglich gescheitert. Wie war das für dich?
Ja, das tat schon weh. Wenn man da was versucht und dann geht's kaputt, das ist kein schönes Gefühl.
Mhm. Bist du mit Ehrgeiz da rein?
Ja.
Ja, wolltest du wirklich was kreieren?
Ja, ich gebe mir bei sowas, glaube ich, immer sehr viel Mühe und ich will das dann auch unbedingt gut machen. Und ich will das dann auch können.
Okay, aber das merkt man auch, glaube ich, dass du sehr viel, also dass du dich anstrengst, das richtig zu machen. Das merkt man total, hört man auch in der Aufnahme.
War stets bemüht.
Steht dann in so einem Zeugnis, ne?
Ja, vielleicht. Ich bekomme später auch ein kurzes Feedback dazu, weil es nämlich zuerst gedacht wurde, ich könnte vielleicht als Ausbildungsmaterial... hätte ich da ein Potenzial zu, aber das wird dann später dann doch mit Nein beantwortet.
Oh, das heißt, Christina hat dir da eine harte Wertung reingehauen.
Ja, zu Recht.
Woran hat es denn gelegen?
An der Kraft in den Unterarmen.
Weil es so anstrengend ist.
Ja, es ist wahnsinnig anstrengend.
Okay. Und nachdem ihr da so schön angefangen habt, praktisch an der Töpferscheibe zu arbeiten und du tatsächlich ein Gefäß fertigstellen konntest, das du dir, glaube ich, auch noch später mitnehmen darfst, gab es im Laden dann einen Kunden, den du beobachten konntest. Und da würde ich gerne mit dir gemeinsam einmal reinhören.
Ja, gerne. Jetzt gucke ich quasi durchs Regal durch, wie hier eine Kanne über die Theke geht. Genau, es ist eine wunderschöne Teekanne in einem dunklen Grün. Ein älterer Herr mit Fahrradhelm ist reingekommen, guckt sich das hier an. Und es wird jetzt schön verpackt, die Kanne. Die wurde, glaube ich, nochmal überarbeitet. So, oder es wurde, glaube ich, nur ein Deckel neu dazu gemacht, zu einer schon bestehenden Kanne, wenn ich das richtig sehe. So, der Herr hat jetzt alles bestens vorbereitet in seinem Rucksack mit so Knautschpapier, was man von früher kennt, was man gerne geknackt hat. Da wird die Kanne jetzt ganz liebevoll eingepackt, ab in den Rucksack rein und gleich mit dem Fahrrad nach Hause verfrachtet.
Ja.
Ein schöner Vorgang zwischen den beiden. Das ist ein ganz, da ist etwas mit Liebe geformt worden, geht jetzt in den Rucksack von dem Herrn rein. Jetzt geht der Rucksack zu. Ist jetzt sich nochmal umgeguckt. Ah, da wird noch kleine Dinge angeguckt. Vielleicht wird dann noch was verkauft. Weihnachtsanhänger. Und auf Wiedersehen.
Hast du nur den Deckel neu gemacht
von
der Kanne?
Aha. Also manchmal kommen ja Kunden mit ihrem Lieblingsstück oder irgendein Erbstück und dann fehlt der Deckel oder ist irgendwas kaputt gegangen. Und reparieren lässt sich sowas oft nicht, außer kleben, aber ja.
So der Riss bleibt auf jeden
genau,
Fall.
Genau, also der Riss bleibt, aber so richtig gut wird es halt nie. Und entweder töpfe ich das dann komplett nach, dann kann ich es ja auch noch individualisieren, sprich man kann was draufschreiben oder so.
Ja.
Und in diesem Fall wollten die aber wirklich nur diesen Deckel haben.
Ja.
Und das ist dann schon schwierig. Ich habe ja gesagt, der Ton hat ja auch eine Schwindung von so 12-14%,
ja,
je nachdem, wie
genau
viel Wasser drin ist. Und das dann wirklich millimetergenau hinzukriegen, ist ganz schwierig. Und in diesem Fall war zum Beispiel das Loch von der Teekanne gar nicht richtig rund. Ich hatte eine Angabe dafür, wie der Durchmesser vom Deckel sein sollte und der war auch richtig. Nur es hat nicht in dieses Loch gepasst, weil das eben so leicht oval war.
Ja, weil da jemand nicht ganz so stümperhaft wie ich, aber ja doch wahrscheinlich nicht ganz gerade gearbeitet hat.
Naja, beim Brennen
verzieht
sich das auch einfach. Also das ist halt der Brennvorgang. Ne, wenn das hoch erhitzt wird, der Ton wird ja wieder weich. Der ist ja jetzt beim Frischtöpfern ist der ja ganz weich. Und nachher bei dieser hohen Temperatur, ne, wenn die Plättchen, also wenn das schmilzt, es versintert ja, da wird es ja auch weich.
Ja, ja.
Darum kann sich das so ein bisschen verziehen. Ja, und in diesem Fall habe ich dann einfach den Deckel nochmal abgeschliffen, das Loch von der Kanne etwas runder geschliffen und jetzt hat das gepasst und da war ich froh, dass die Kunden da so viel Geduld auch mit mir hatten.
Ja, naja gut, wir müssen den Vorgang ja auch erstmal verstehen, das ist nicht so einfach.
Und du sagst, das habe ich jetzt, das checke ich jetzt erst richtig, das ist quasi alles, also auch diese ganzen, der Fußweg, den man draußen sieht, das ist ja alles in irgendeiner Form gebrannt, ne?
Genau, das hat alles mal irgendeinen bestimmten Festigungsprozess, meistens durch Wärme durchlaufen oder durch Druck.
Selbst Asphalt.
Weil auch Fliesen werden eben gebrannt oder gepresst, aber trotzdem danach gebrannt, weil ja auch die eine Glasur haben.
Krass. Checkt man gar nicht.
Ja, Leon, selbst Asphalt, da hatte ich eine richtige Erleuchtung.
Ja, aber man hat es ja tatsächlich nicht die ganze Zeit im Kopf, wenn man durch die Welt geht, was alles eigentlich im Ofen gebrannt wird, was eigentlich aus diesem Handwerk entstanden ist, aus dem wir formen einen Teig, der wird geknetet und gebrannt, vielleicht sogar dann irgendwann schon zweimal glasiert, wie auch immer bearbeitet und was alles um uns herum diesen Prozess durchgemacht hat, was aus diesem Handwerk alles entstanden ist, das fand ich tatsächlich auch eine Erkenntnis wert, Leon. Also.
Danke für dein Mitgefühl.
Ich würde noch gerne mit dir reinhören in eine Stelle, in der Christina ganz schön davon erzählt, was für sie das so wertvoll macht, die Arbeit, die sie da tut.
Mhm. Ich will ja, dass die Leute das sehen. Ich will ja, dass sie das Handwerk, diese Wertschätzung dafür lernen, das, was du jetzt in den letzten Stunden hier gelernt und begriffen hast, wie viel in jedem einzelnen Stück hier drinsteckt, wie viel Know-how, aber auch wie viel Zeit und wie viel Energie. Das will ich ja, dass die Leute das sehen. Anders kannst du Wertschätzung nicht erzeugen. Die Leute schimpfen immer, die Jugend oder was weiß ich, oder heutzutage weiß niemand mehr, was Gutes zu schätzen. Ja, aber wenn sie es nicht gelernt haben oder noch nie gesehen haben, ich kann das nicht von niemandem verlangen. Darum ist das auch so meine selbstgesetzte Aufgabe. Ich will den Leuten das mal abbringen, was das ausmacht. Das ist eben von der Qualität so, wenn du sie nicht runterschmeißt, dann überlebt die mich und uns. Und überleg mal, wenn du ins Museum gehst, wie 1000 Jahre alt die Keramikscherben sind. Und irgendwie ist das für mich ein schöner Gedanke, dass ich mir vorstelle, dass irgendwann in der Zukunft in irgendeinem Museum vielleicht ein Stück von mir steht. Nur aus unserem, das haben die damals quasi kunsthandwerklich betrieben. Sie haben es zwar nicht mehr gebraucht, weil ja die Industrieware schon weit genug entwickelt war, aber man hat sich hier und da noch ein paar KünstlerInnen als Bespaßung gehalten.
In unserem halb abgewischten Formschönstempel da unten dran war, der nämlich von der Praktikantin noch so halb weggewischt wurde vorher.
Ja. Man kann das nicht mehr entziffern. Die Experten fragen noch, welche Hieroglyphen damals galten.
Schwarm Dön oder sowas muss es gewesen sein.
Ja. Nee, aber das ist halt ein schöner Gedanke, dass ich etwas herstelle, das mich überdauert, meine Lebenszeit. Aber außerdem befinde ich mich gerade in Räumlichkeiten, die ich für mich zu meinem Selbsterhalt geschaffen habe. Und ich bin umgeben von Dingen, in der meine Energie und meine Kreativität und mein Leben steckt. Und das ist auch ein interessanter Gedanke. Am Anfang kam mir das komisch vor. Und mittlerweile ist es aber so, ja, schön, ich bin hier gerne, ich bin so in meiner Suppe.
Ich finde immer noch dieses Alleinearbeiten so ein ganz beeindruckendes, ganz beeindruckenden Punkt an deiner Arbeit, finde ich.
Das ist interessant.
Ja, weil ich wirklich finde, das ist so.
Das ist das Beste an meiner Arbeit.
Ja.
Ich habe niemanden, der mir Vorschriften macht. Ich kann in meinem Tempo arbeiten. Ich bin von niemandem abhängig.
Ich meine gar nicht die Freiheit quasi, dass du selbstständig bist, sondern ich meine, dass du alleine in diesem Raum für lange Zeit, dass du es mit dir so gut aushältst, das finde ich krass.
Ja, aber das brauche ich. Also ich bin jemand, ich brauche viel Zeit für mich allein, viel Ruhe. Da gibt es so eine schöne Anekdote über extrovertierte und introvertierte Menschen. Der Extrovertierte wacht morgens auf und hat keine Münzen. Und jeden Tag, wenn er jemanden trifft, so tagsüber sammelt er jede Begegnung, jede soziale Interaktion, sammelt der Münzen, der ist am Ende des Tages reich. Und der Introvertierte wacht auf morgens und hat vielleicht bloß 5 Münzen. Und jede soziale Interaktion kostet ihn eine. Und im schlimmsten Fall ist er abends verschuldet. Und das, finde ich, ist immer wirklich ein gutes Beispiel dafür. Also ich bin jemand, ich brauche viel Zeit für mich allein.
Wie viel von Christinas Arbeitsalltag hast du denn an dem Tag, an dem du bei ihr warst, so mitbekommen? Hast du das Gefühl, du hast in alles Einblick gekriegt, was zu ihrer Arbeit dazugehört?
Nein, ich glaube, ich habe einen guten Geschmack bekommen. Ich glaube, der große Unterschied war, dass sie sich natürlich jetzt um mich gekümmert hat und mir gezeigt hat, wie es funktioniert. Und ich eine Vorstellung davon habe, wie ihr Arbeitsalltag aussehen kann. Genau, aber sie beschreibt ihn ja.
Also ich...
Du bin hier frei sitzen, deine Zeiten.
Jein. Also dadurch, dass ich mir einen Laden an die Backe gebunden habe, bin ich natürlich an meine selbst gewählten, vorgegebenen Ladenöffnungszeiten gebunden.
Ja, okay.
Darüber hinaus bin ich halt als selbstständige Töpferin ja auch ein bisschen an Büroarbeit gebunden. Ich habe ja hier eine Kasse, das heißt, ich bin ja keine reine Handwerkerin, ich bin aber auch keine reine Händlerin. Mhm. Und trotzdem muss ich mich aber dem Steuerrecht und allem unterwerfen. Das heißt, ich habe halt auch Papierkram, den ich dann aber zu Hause erledige, weil da habe ich meinen Schreibtisch und meinen Rechner und mein Büro sozusagen.
Ja, ja, okay.
Das kommt noch hinzu zu den Ladenöffnungszeiten. Und dann eben auch Märkte, die mal abgearbeitet werden müssen. Das ist aber eigentlich was Schönes. Weil in meiner Werkstatt bin ich ja die meiste Zeit allein. Im Laden, du merkst, kommen ja ab und zu mal Leute vorbei, die irgendwas wollen oder kaufen. Aber auf dem Markt ist die so dieses Feedback,
ja,
das ist ja direkt, eins zu eins. Und du kriegst halt ganz viel gutes Feedback. Und ich merke aber auch, wenn Leuten irgendwas nicht gefällt. Und das ist aber auch ganz wichtig, weil ich ja daran validieren kann, wie ich meine Produkte anpasse.
Ja, verstehe ich. Ja.
Okay, das heißt, wann fängst du an morgens?
Also ich muss spätestens um 10 hier den Laden öffnen, aber ich bin meistens zu Hause so um 8 am Schreibtisch. Dann gucke ich halt irgendwie vielleicht Webseite aktualisieren, Instagram oder irgendwas. Oder ich check einfach meine E-Mails, was reingekommen ist. Oder ich bezahle mal ein paar Rechnungen oder ich schreibe mal ein paar Rechnungen, was man halt so macht. Genau, dann komme ich her, bin ich von 10 bis 18 Uhr hier. Zwischendurch gönne ich mir eine Mittagspause, wo ich dann entweder mal kurz hier in die Bürger verschwinde. Heute habe ich mir bei Abujad was geholt.
Ja.
Ja, darüber hinaus kann ich mir auch einfach natürlich meine Pausenzeiten nehmen. Und man ist als Selbstständiger einfach viel auf der Arbeit, der Arbeit. Aber durch den Laden habe ich halt das große Privileg, dass eigentlich alle Leute, die mir wichtig sind, immer vorbeikommen, wenn sie gerade Zeit haben.
Ehrlich? Und dann gibt es einen Tee
oder was? Und dann setze ich mich hin, dann gibt es einen Tee, genau. Wir haben ja diese schönen Ohrensessel, die mir auch wichtig waren. Also, dass ich hier so einen gemütlichen Bereich habe, wo man sich einfach zusammen hinsetzen und Tee trinken kann. Ja, also von daher habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass ich meine Freunde oder so vernachlässige.
Geil. Schön.
Darüber hinaus kann ich eben auch motivationsbedingt arbeiten. Das klingt jetzt so nach Laune, aber tatsächlich gibt es ja Tage, wo man besser drauf ist, motivierter. Da schaffe ich auch mehr. Da geht es mir vielleicht nicht so gut, dann nehme ich mich mehr zurück, setze mich vielleicht mal hin, trinke ein Teechen, mache eine Pause mehr und merke dann, okay, dass ich meine Reserven auf eine andere Art dann einfach ein bisschen einteile. Ja. Das mag ich am Selbstständigsten sehr.
Schön.
Dass es so vielfältig ist.
So, Leon, jetzt neigt sich unser Gespräch langsam dem Ende zu. Hast du aus diesem Tag mit Christina irgendwie was mitgenommen, was für dich bleibt? Weil sie ja auch sagt, sie möchte gerne etwas schaffen, das bleibt. Und hat dieser Tag für dich etwas geschaffen, das bleibt?
Also, ich kann mir tatsächlich meine Tasse noch abholen, die ich da getöpfert habe. Aber es bleibt eine Erinnerung oder eine Begegnung mit einer Frau, die sehr genau für sich herausgefunden hat, wie sie arbeiten und wie sie leben will. Und das fand ich sehr motivierend.
Zwang dazu. Niemand kann mich zwingen, das für immer zu machen. Und ansonsten denke ich mir, ja, wir haben nur dieses eine Leben und ich habe nur diese begrenzte Zeitspanne, in der ich eben vielleicht noch körperlich gut dabei bin und mobil, und in der Zeit will ich halt leben und nicht nur auch arbeiten. Also einfach, dass man ja für sich ein wertvolles Leben führt. So, und solange ich Mehrwert für mich und andere erschaffen kann, bin ich damit glücklich und zufrieden.
Und was für uns und für euch bleibt, ist natürlich dieser Podcast. Ja, das war sie, die erste Episode Voll das Leben aus der zweiten Staffel. Wie ihr sicherlich gemerkt habt, arbeite ich noch an meinen technischen Skills. Aber ich hoffe, ihr hattet trotzdem viel Spaß und viel Inspiration durch das Gespräch zwischen Leon und Christina. Ich jedenfalls freue mich auf mein nächstes Abenteuer und dahin nehme ich euch in 4 Wochen, also Ende Februar, mit.